Wir haben es gerade gesungen. Das Kreuz ist da, wo sich Himmel und Erde in Jesus treffen. Das ist der Ort, wo der Himmel auf die Erde trifft. Im gekreuzigten Jesus, er ist die Brücke zwischen Gott und uns. Wie ist es dazu gekommen, dass Jesus gekreuzigt wurde? Da gibt es einen interessanten Bibeltext im Johannesevangelium, Kapitel 11, Abvers 47. Da heißt es: Da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Die Verantwortlichen damals bei den Juden, die hatten ein echtes Problem mit Jesus. Jesus hat die Stabilität des Landes gefährdet. Die Juden waren politisch nicht wirklich frei. Sie waren von den Römern besetzt und die Römer, die waren ihre eigentlichen Herren. Die haben den Juden viele Freiheiten gelassen. Die Juden konnten den Glauben ausüben, zum Beispiel im Tempel. Das war kein Problem. Aber es war ganz wichtig, dass nichts gegen die Römer ging. Sonst wäre die Gefahr groß gewesen, dass ihr Land und die heilige Stätte verloren gegangen wären. Die Strategie der Führer der Religiösen von den Juden war, damit das Volk Gottes dort gut leben kann, auf keinen Fall irgendwie die Römer herauszufordern. Also bloß keine Unruhe im Volk, dass da nichts entsteht. Und genau das passierte aber durch Jesus. Der zog durch die Lande und er hatte eine so unglaubliche Ausstrahlung, dass die Leute ihm nachgelaufen sind, viel mit ihm zu tun hatten. Und er hat mit einer gewaltigen Vollmacht agiert. Die war so stark, diese Zeichen und Wunder, von denen da im Text die Rede ist. Das war unglaublich, was da passiert ist. Dass Kranke gesund wurden, Leute von dämonischen Besessenheiten frei wurden, sogar Tote auferstanden sind. Die Auferweckung des Lazarus, die ist genau vor diesem Text, den wir jetzt hier haben. Also, die religiösen Führer, die waren in Sorge um das, was werden wird. Durch den Jesus, was der so auslöst. An Unruhe im Land. Es war natürlich nicht nur die Sorge um das Volk, sondern da war auch eine Konkurrenzsituation. Die waren ja auch religiöse Lehrer und die wollten sich natürlich von Jesus da auch nicht die Aufmerksamkeit wegnehmen lassen. Die hatten schon auch Angst um ihre Macht und ihre Position. Was wird passieren? Aber es war eine reale Gefahr, die sie gesehen haben. Denn im Volk damals, im Volk Israel, war eine große Sehnsucht nach Freiheit. Denen hat es nicht gefallen, unter der Herrschaft der Römer zu sein. Und wenn da so jemand wie Jesus durch die Lande zieht und Freiheit predigt, das Ende der Unterdrückung verheißt, so jemand war für die Leute damals brandgefährlich. Kann man da tatenlos zusehen? Quasi, wenn man so sieht, wie das Unheil sich zusammenbraut. Die religiösen Führer, für die war das schwierig, denn sie hatten als Volk ein paar hundert Jahre davor ein echtes Trauma erlebt. Dadurch, dass das Volk Israel verschleppt worden ist ins Exil, ein Teil des Volkes Israel ist ganz verschwunden, Jerusalem, der Tempel war komplett zerstört. Das stand ihnen vor Augen, das kann wieder passieren, wenn wir jetzt diesem Jesus nicht Einhalt gebieten. Ja, wie sieht dann die Lösung aus? Vers 49 und 50, einer von ihnen, Kajaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es für euch besser ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Ist ja eigentlich eine bestechende Logik. Besser eine Person stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht und vernichtet wird. Und sie treffen die Entscheidung, der gefährliche Unruhestifter Jesus muss beseitigt werden, um das Volk zu retten. Wir haben in unserer deutschen Geschichte eine Situation gehabt, wo Leute auch sich dazu durchgerungen haben, einen üblen Machthaber umbringen zu wollen, bevor das üble Morden in unserem Land weitergeht. Das war zur Zeit des Dritten Reichs, wo Leute versucht haben, Adolf Hitler umzubringen, um dem mörderischen Treiben der Nazis ein Ende zu bereiten. Wir sehen, dieser Gedanke ist naheliegend. Besser einer stirbt, als dass ganz viele Menschen sterben. Zurück zu der Situation vor 2000 Jahren. So bestechend die Logik ist, sie hat aber einen Fehler. Sie beruht nämlich auf einer Befürchtung. Die Befürchtung heißt nicht, dass es so kommt, sondern dass es so kommen kann. Es ist eine Möglichkeit. Ob die sich so ergeben wird, diese Möglichkeit, ist völlig offen. Hätte ja auch sein können, dass eine Riesenerweckung im Volk Israel stattfindet und dass die mit den Römern aber gut klarkommen. Hätte sein können, dass die Römer sich sogar bekehren. Was damals für die Verantwortlichen bestimmend war, war Angst. Und Ängste, wenn wir sie haben, die können einen gewaltigen Einfluss auf uns nehmen, sogar so weit, dass uns unsere bisherigen Werte verloren gehen. Was vor 2000 Jahren war, das ist weit weg, schon eine Zeit lang her. Ich denke, keiner von uns wird hier mit dem Problem zu kämpfen haben, dass er jetzt jemanden ermorden möchte, weil er denkt, das wäre besser, einer stirbt, als dass viele sterben. Ja? Aber der Mechanismus, den wir da sehen, der findet bei uns auch im Kleinen statt. Ein Beispiel dazu. Ich stelle mir vor, eine Gemeinde hat Wahlen zur Gemeindeleitung und ich nenne ihn jetzt mal Mr. X, bekundet Interesse. Er möchte sich wählen lassen, er möchte sich aufstellen zur Wahl. So, und dann kann meine persönliche Sicht sein, dass ich den für überhaupt nicht geeignet halte. Von seiner theologischen Prägung hochgefährlich für die gemeindliche Entwicklung, von seiner Art des Auftretens polternd, unsensibel und von seinem Wesen her stur, überhaupt nicht irgendwie gesprächsbereit. Und dann kann bei mir eine reale Angst entstehen, was das für die gemeindliche Entwicklung bedeutet, wenn der gewählt wird. Und dann kann mir es passieren, so wie den Verantwortlichen damals, dass ich bewusst oder unbewusst anfange, ja, zu gucken, darauf hinzuarbeiten, dass der sich bloß nicht aufstellen lässt oder sogar Einfluss zu nehmen auf die Wahl, indem ich eben mit Leuten dann anfange zu reden. Und es kann sein, dass ich anfange, wirklich gegen ihn zu agieren und ja, mit anderen schlecht über ihn zu reden und negative Stimmung gegen ihn zu machen. Und es kann sein, dass meine eigenen Werte, nämlich dass ich davon überzeugt bin, Mobbing ist falsch, dass ich die plötzlich in der Situation gar nicht erkenne, dass ich diese Werte gerade verleugne, weil das, was ich ja mache, weil ich das für total richtig halte und für das Beste für die Gemeinde. Und so kann es sein, dass ich den Ruf dieses Mr. X, wie ich ihn genannt habe, opfere, zugunsten meiner Sichtweise davon, wohin es mit der Gemeinde gehen sollte. Er zahlt dann dafür drauf, dass ich meine Werte, nämlich nicht gegen andere Stimmung zu machen, negativ über sie zu reden mit Dritten, dass ich die plötzlich opfere. Die Logik in diesem Beispiel wäre dann, besser einer verliert seinen Ruf, als dass die ganze Gemeinde den Bach runtergeht. Das wäre im Grunde genau diese Logik. Ein anderes Beispiel habe ich noch mitgebracht. Wenn ich mir vorstelle, es gibt eine Gruppe in der Gemeinde und in der treffen sich Frauen und da gibt es eine, ich nenne sie mal Madame Y, und diese Madame Y, die reißt immer alle Aufgaben an sich. Und dann beschwert sie sich aber, dass sie keine Unterstützung kriegt. Das denkt die Gruppe. Die Madame Y erlebt es von sich aus völlig anders. Nie ist einer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und ihr ist die Gruppe wichtig. Also was macht sie? Ja, sie macht dann die Aufgaben, die anfallen. Und in so einer Situation kann sich sehr viel Ärger aufstauen und Frust. Und man kann in diesem Gedankenbeispiel sich das lebhaft vorstellen, wie es irgendwann zum großen Knall kommt. Vielleicht nur mit einer Person aus dem Rest der Gruppe. Plötzlich die Madame Y und eine andere, bang, knallen zusammen und die Fetzen fliegen. Und allen in der Gruppe ist klar, ha, an wem liegt's? An wem liegt's? Preisfrage. Aus Sicht der Gruppe, an der Madame Y natürlich. Denn die reißt ja die Aufgaben an sich und beschwert sich dann, dass sie immer alles alleine machen muss. Wie nennt man das, was da passiert in so einer Gruppe, wenn so etwas geschieht? Wie bitte? Self-fulfilling prophecies, ja, könnte man sagen. Aber wozu wird diese Madame Y? Zu einem Sündenbock, genau. Und ein Sündenbock, der ist wunderbar. Das ist eine ganz, ganz geniale Erfindung. Man hat einen und dann kann man sagen, der ist schuld, an dem liegt's. Und wenn der weg wäre, dann wäre alles gut. Ja, wenn wir uns das vorstellen, die Madame Y hat dann keine Lust mehr nach diesem Konflikt, verlässt die Gruppe und dann ist auch erstmal alles gut. Aber dann stellt irgendwann eine Mrs. Z fest, da ist ja keiner aus der Gruppe bereit, Verantwortung zu übernehmen. Der Mrs. Z ist es aber wichtig, Verantwortung, dass in der Gruppe was passiert. Also was macht sie? Sie fängt an, Aufgaben zu übernehmen und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das Spiel weitergeht. Es taucht dann wieder der Vorwurf auf, ja, die reißt ja alle Aufgaben an sich. Also das mit den Sündenbocken ist schon eine wunderbare Sache, um sich selbst zu erleichtern. Und da steckt genau das drin, was wir in dem Text da haben, dieser Lösungsvorschlag vor 2000 Jahren. Es ist besser für uns, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und es geht ja so schnell im Kleinen unseres Lebens. Ich habe jetzt Beispiele aus der Gemeinde genommen, weil wir, glaube ich, alle mehr oder weniger in Gemeinden verankert sind. Aber das kann auch zu Hause in der Familie passieren, das kann am Arbeitsplatz passieren, in der Nachbarschaft und so weiter. Es wird ganz schnell eine Person geopfert für irgendwie das große Ganze, das vermeintlich große Ganze. Und dann denkt man, es ist ja nur einer, einer ist keiner. Der fällt gar nicht groß aus, auf, für die Gruppe ist er eigentlich unbedeutend. Für denjenigen selber ist es aber katastrophal. Es irritiert erstmal, es verunsichert, es schmerzt, es grenzt aus. Am Schluss ist er eigentlich dann geächtet. Wir werden jetzt eine Unterbrechung dieser Predigt machen und ein Musikstück hören und in der Zeit habt ihr die Möglichkeit, mal nachzudenken. Und zwar, vielleicht sind euch ja jetzt Situationen gekommen bei dem, was ich bisher gesagt habe, wo ihr festgestellt habt, die kenne ich eigentlich. Da war ich tatsächlich der Leidtragende. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ich werde jetzt diesem großen Ganzen irgendwie geopfert. Ich bin der Sündenbock. Andere Faktoren spielen gar keine Rolle in der Bewertung, sondern ich bin der, der allein schuldig ist. Ich bin quasi der Blitzableiter für die Probleme anderer. Vielleicht auch so eine Erinnerung an die eigene Familie, aus der man kommt, wo man immer das schwarze Schaf war. Ist ja auch so ein Sündenbock. Vielleicht kommt euch sowas. Oder vielleicht kam euch jetzt so, oder kommt euch beim während des Musikstücks so, vielleicht Erinnerungen an Situationen, die ihr miterlebt habt, wo ihr eher so ein Beobachter wart. Also nicht richtig in der Situation drin, aber ihr habt die so mitgekriegt und habt erlebt, wie jemand zum Sündenbock gemacht wurde. Und ihr habt geschwiegen. Vielleicht aus Angst, selber in die Schusslinie zu kommen. Oder hattet die Befürchtung, ihr seid der Gruppenmeinung, dem Gruppendruck nicht gewachsen. Vielleicht auch aus Bequemlichkeit, weil wenn man ja dann was sagt, das ist, muss man sich ja anstrengen. Vielleicht auch aus Feigheit. Oder vielleicht kommt euch auch eine Situation vor Auge, wo ihr seht, dass ihr ein Verursacher wart, dass ihr negativ über andere Leute geredet habt, dass ihr im Grunde Leute loswerden wolltet und Stimmung gemacht habt gegen sie. Wie gesagt, die Predigt ist nicht zu Ende, ich mache nachher weiter, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, während des Musikstücks so in uns zu gehen und zu schauen, was der Heilige Geist uns zeigt. Herzlichen Dank für das Musikstück. Hat es jemand erkannt? O Haupt voll Blut und Wunden, ja. In dem Lied geht es darum, was Jesus am Kreuz alles gelitten und ertragen hat. Dadurch, dass er in den Riss, der durch diese Welt geht, der durch unser Leben geht, getreten ist. Jesus hat mal über das Endgericht gesprochen. Und er hat da Folgendes gesagt: Was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, an Wohltaten erwiesen habt, das habt ihr mir getan. Und er sagt es auch in der umgekehrten Fassung: Was ihr einem unter den Geringsten meinen Brüdern nicht getan habt an Wohltaten, das habt ihr mir nicht getan. Da wird für mich deutlich, dass Jesus sich solidarisiert mit den Leidenden, mit den Schwachen, mit den Ausgegrenzten, mit den Geächteten. Und Jesus hat es nicht nur in Worten gesagt, er hat es auch gelebt. Und Jesus war da ganz auch auf der Linie seines himmlischen Vaters mit dem, was wir im Alten Testament finden, in der Gesetzgebung und bei den Propheten. Wir Menschen, wir neigen dazu, Einzelschicksale schnell mal zu übergehen, wenn wir bestimmte Interessen haben. So nach dem Motto, einer ist ja keiner, ich habe es vorhin schon mal so gesagt. Und bei Gott ist es gerade umgekehrt. Bei Gott würde ich sagen, kann man, ja, gilt diese Formel, einer, das sind alle. Das ist das Motto Gottes für uns Menschen. Wie ich dem einen Menschen begegne, der zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, darin zeigt sich meine Haltung zur gesamten Menschheit. Einer, der steht dann für alle. Und Gott ist bei diesem Thema, wie wir zueinander stehen, auch ganz hart, ich will mal sagen knallhart. Gott geht da keine Kompromisse ein. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil wir ihm wichtig sind. Wenn wir ihm egal wären, könnte er sagen, Schwamm drüber. Aber wir sind ihm nicht egal. Und deswegen kann Gott liebloses, rücksichtsloses, herabwürdigendes Verhalten, wo wir andere ausgrenzen oder verletzen, das kann Gott nicht tolerieren, das kann er nicht gutheißen. Wenn Gott solches Verhalten ohne Folgen lassen würde, wie könnten wir ihm dann glauben, dass in der Ewigkeit dann bei ihm alles gut sein wird? Damit Gott glaubwürdig ist und glaubwürdig bleibt, musste er die Sünde richten. Wenn Gott nicht das Schlechte als Schlechtes benennen kann und das Zerstörerische als zerstörerisch benennen kann, und es auch als solches ahnden kann, ja, was kann er dann für Schutz bieten? Was hat er dann für Möglichkeiten, tatsächlich für Gerechtigkeit zu sorgen? Wenn Gott alles das, was ihm und seinem Wesen widerspricht, einfach so laufen lassen würde, einfach so hinnehmen würde, das wäre ein Hohn für all die, die darunter leiden. unter solchem Verhalten. Gott hätte, wenn er nicht für Gerechtigkeit sorgen würde, für die Verlierer in dieser Welt, für die, die wirklich immer bei drauf zahlen, der hätte denen keine Gerechtigkeit zu bieten. Ich möchte mit uns nochmal den Predigttext anschauen. Da sagt der hohe Priester: Es ist besser für euch, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das war eine Wiederholung. Und weiter heißt es dann im Text: Das sagte der Hohepriester nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Was hier steht, ist schon echt krass. Die hacken einen Plan aus, um Jesus umzubringen. Und dann, lesen wir jetzt hier im Bibeltext, hat derjenige prophetisch gesprochen. Der Tod von Jesus war im Plan Gottes. Das ist für viele Menschen heute schwer zu verstehen. Wieso wollte Gott, dass sein Sohn stirbt? Wie kann ein liebender Gott das wollen? Und ich behaupte, Gott wollte nicht, dass sein Sohn stirbt. Er liebt ihn. Wieso sollte er wollen, dass sein Sohn stirbt? Aber Gott liebt nicht nur seinen Sohn, er liebt auch uns Menschen. Und weil Gott uns Menschen genauso liebt, hat er einen Weg gebraucht, damit die Folgen der Sünde wirksam aus der Welt geschafft werden. Und das konnte kein Mensch leisten, das konnte kein Mensch machen, das konnte nur Gott selbst. Und das war die Bestimmung von Jesus. Dazu ist er aus der himmlischen Herrlichkeit Gottes in unsere Welt gekommen. Es war die Bestimmung von Jesus, das Strafgericht Gottes über unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Weil nur so der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Gerechtigkeit heißt, wenn man es ganz simpel formuliert, wie du mir, so ich dir. Also, was du mir antust, das darf ich dir auch antun und dann sind wir quitt, dann ist ausgeglichen, haben wir wieder Frieden. Den meisten Menschen wird auf diese Art und Weise auf der Erde allerdings keine Gerechtigkeit widerfahren, weil sie gar keine Chance haben, dass da irgendwie eine Wiedergutmachung passieren kann. Und außerdem würde bei dieser Art der Wiedergutmachung ziemlich viel Schaden entstehen. Weil, ja, wenn ich dem anderen ein Auge ausschlage, darf der mir auch ein Auge ausschlagen, dann laufen zwei einäugig durch die Welt, bringt auch nichts. Also hat Gott sich drum kümmern müssen, um das Thema. Und wenn wir das jetzt übersetzen in diesen kleinen Satz, wie du mir, so ich dir, dann könnten wir sagen, wenn Gott sich um das Thema Gerechtigkeit kümmert, heißt es, wie ich dir was antue, so Gott dann mir. Gott kümmert sich um die Gerechtigkeit. Was ich einem anderen antue, dafür wird Gott sorgen, dass das wiederhergestellt wird, die Gerechtigkeit. Wenn wir uns die globalen Ungerechtigkeiten anschauen, die wir durch die Medien vermittelt bekommen, und wenn wir ins Kalkül ziehen, dass wir hier im Westen sehr von diesen globalen Ungerechtigkeiten profitieren, ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns, wenn Gott für Gerechtigkeit sorgen muss. Und genau deswegen hat Jesus mit seinem Leben bezahlt, damit die Herstellung der Gerechtigkeit nicht uns unser Leben kostet, mit dem, was wir alles verschulden. Vielleicht in großen globalen Zusammenhängen, die wir gar nicht so eins zu eins wahrnehmen, aber wo wir doch mit hinein verstrickt sind. Deswegen hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. bezahlt für unsere Schuld und Sünde. Und dann können wir diesen kleinen Satz so weiterführen: Wie ich dir, so ich Jesus. Also was ich dir antue, tue ich Jesus an. Jesus hat sein Leben gegeben dafür. Ich bin der, der ihn mit ans Kreuz nagelt. Mit meiner Sünde, mit dem, was ich anderen antue. Und jetzt kommt die wunderbare Nachricht: Jesus hat ja dafür bezahlt. Das heißt, Gott straft nicht mehr für das, wofür Jesus schon bezahlt hat. Wenn ich in Jesus bin, wenn ich ihm gehöre, dann ist alle Schuld und Sünde bezahlt. Alles, was ich anderen angetan habe, was ich dann Jesus angetan habe, Jesus hat dafür gebüßt und ich darf frei sein. Und das ist das Wunderbare, was ich auf der Folie ganz unten in Gelb markiert habe. Es war nicht nur die Bestimmung von Jesus, für unsere Sünde zu sterben und den Preis zu bezahlen. Es war auch die Bestimmung von Jesus, die Kinder Gottes zu sammeln. Dass wir in Jesus sein können und dass wir in ihm freigesprochen sind von allem, was wir angerichtet haben. Wenn du noch nicht in Jesus bist, wenn du noch nicht sicher weißt, du gehörst Jesus, dann mach's fest mit ihm. Dann übergib ihm dein Leben. Dann sag: Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. All inclusive, mit allem, was mein Leben ausmacht. Und lass dich dann auch taufen, dass du wirklich, wirklich weißt, ganz sicher weißt, du bist in Jesus. Der Preis ist bezahlt und du darfst ganz neu leben. Du darfst zur Familie der Kinder Gottes gehören, die freigesprochen sind von all dem, von all der Anklage, die uns trifft aufgrund der Fehler, die wir machen. Das ist das, was ich über den Gottesdienst so geschrieben habe: Der Gekreuzigte, der will uns verbinden. Der will uns verbinden wieder mit Gott. Das ist der erste Schritt, diese Versöhnung mit Gott. Dann möchte er unsere Wunden verbinden, die wir im Leben davon getragen haben. Und dann möchte er uns wieder miteinander verbinden. Und wenn wir in Jesus sind, dann könnte man diesen kleinen Satz so formulieren: Wie Jesus mir, so ich dir. So wie Jesus mir vergibt, so will ich auch dir vergeben. So wie Jesus mit mir nachsichtig und großzügig ist, so will ich es auch mit dir sein. Und das heißt dann, wenn wir es ernst meinen, dass wir in Jesus sind und bleiben wollen, dass wir aussteigen wollen, dass wir aussteigen aus dem, wo wir Probleme kreieren, wo wir bei dem Beispiel vorher mit der Wahl zur Gemeindeleitung vielleicht heimlich im Hintergrund agieren und Leuten schaden, dass wir da nicht mehr mitmachen, dass wir wirklich an den Werten Gottes festhalten. Und das heißt auch, wenn wir Beobachter sind, wo wir was mitkriegen, da läuft was gegen die Werte Gottes, dass wir uns nicht fein raushalten, sondern dass wir anfangen, uns einzumischen, um die Werte Gottes in dieser Situation deutlich zu machen. Und es heißt, da, wo wir selber Leidtragende sind, dass wir uns danach ausstrecken, unseren Schuldigern zu vergeben, damit wir wirklich heil werden können. Vergebung ist ein Prozess. Man kann nicht sofort denen vergeben, die an einem schuldig geworden sind. Vielleicht braucht es sogar ein Leben lang. Aber wichtig ist, dass wir uns dafür entscheiden und sagen: Ich will vergeben, auch wenn ich es noch nicht kann. Nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Wir singen davor noch ein Lied. Wenn du in Jesus bist, wenn du weißt, du gehörst zu ihm, dann lass dich durch nichts davon abhalten, am Abendmahl teilzunehmen. Und wenn du noch im Herzen irgendwie Groll gegenüber jemandem hast oder ja, irgendwie verletzt bist, dann entscheide dich dafür, das mit Jesus anzugehen, mit Jesus zu klären und lass dich im Abendmahl dadurch stärken. Dazu stärken, dass du ja, dann auch wirklich irgendwann deinem Schuldiger von Herzen vergeben kannst. Wenn du unsicher bist, ob du in Jesus bist, ob du ihm gehörst, dann empfehle ich dir, noch nicht teilzunehmen. Gott wird deine Aufrichtigkeit gefallen. Aber ich will dich auch ermutigen, warte nicht zu lange, sondern ja, streck dich nach ihm aus. Und uns allen möchte ich sagen, Jesus wartet auf dich, denn er liebt dich. Deswegen ist er vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, damit du in ihm Leben finden kannst, das in Ewigkeit trägt. Amen.